Ja, wir unterhalten uns hier über die Bibel, falls sich das überraschen sollte. Und unser Thema ist immer noch die Ökonomie des Himmels. Wir sprechen über die Ökonomie des Himmels. Und wir haben das schon eine ganze Weile gemacht. Und wenn du sagst, ach, das ist schade, da habe ich eine Menge verpasst. Kein Problem, wir haben die Aufnahmen auf unserer Webseite. Du kannst es also alles nachhören. Unsere Gemeindewebseite www.fcg-suhl.de. Einige gucken ganz überrascht. Ach, wir haben eine Webseite? Ja. Genau. Die Ökonomie des Himmels. Ein spannendes Thema, denn das System dieser Welt funktioniert anders als das Reich Gottes. Wusstest du das? Und deswegen müssen wir lernen, wenn wir Teil des Reiches Gottes sind, wenn wir sagen, Jesus ist unser König, dann müssen wir lernen, was das bedeutet. Und dann müssen wir die Dinge und die Prinzipien dieses Königreichs kennenlernen. Und wir haben viele verschiedene Aspekte uns schon angeschaut. Und unser Haupttext steht in 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde. Er wurde arm um unseretwillen. Er wurde arm, stellvertretend für uns, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus ist arm geworden für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Was ist reich? Reich ist immer derjenige, der mehr hat als ich. Ich bin nicht reich, aber die können sich's leisten und so weiter. Das ist die Sichtweise dieser Welt. Wir sprechen über die Ökonomie des Himmels. Im Reich Gottes bedeutet reich überfließend versorgt. Überfließend versorgt. Es bedeutet, ich habe heute mehr, als ich brauche. Ich habe heute mehr, als ich brauche. Gott ist mein Versorger. Gott ist meine Quelle. Und das ist, was mich reich macht. Nicht eine Zahl auf meinem Bankkonto, nicht Papierscheine in meinem Portemonnaie, sondern diese Gewissheit, dass Gott meine Quelle ist. Diese Gewissheit, dass ich tatsächlich reich gemacht bin durch ihn. Und das ist geschehen dadurch, dass er arm wurde. Die Bibel sagt, dass Armut ein Fluch ist. Wusstest du das? Die Bibel sagt, dass Armut ein Fluch ist. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir immer wieder, dass wenn das Volk Gottes sich von Gott abgewendet hat, dass sie dann in Niederlage hineinkam, in Mangel hineinkam, dass sie unterdrückt wurden und dass sie verarmten. Ein Beispiel finden wir zum Beispiel im Buch Richter, Kapitel 6. Da heißt es im Vers 1, Richter 6, Vers 1, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. So, die Midianiter, das war ein feindliches Volk und die unterdrückten Israel. Und dann heißt es im Vers 6, so verarmte Israel sehr wegen Midian. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Sie verarmten, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Und das ist ein Prinzip, was wir immer wieder sehen. Nun, bitte versteht mich nicht falsch. Nicht jeder, der vielleicht im Moment scheinbar in Mangel lebt, ist Gott ungehorsam. Ja? Was? Du hast keinen Mercedes, du Sünder, wo liegt der Fehler in deinem Leben? Ja? Nein. Komplett falsches Denken. Aber trotzdem müssen wir diesen Zusammenhang sehen. Armut ist ein Fluch. Armut ist ein Fluch. Und die Bibel sagt, dass Jesus den Fluch für uns getragen hat. Die Bibel sagt, dass er tatsächlich zum Fluch wurde für uns. Als Jesus kam, wendete sich das. Als Jesus kam, wendete sich das Schicksal von Armen. Lass mich mal Lukas Evangelium Kapitel 4 lesen. Da steht was ganz Interessantes. Lukas Evangelium Kapitel 4, ab Vers 14. Da heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Das war ganz am Anfang seines Dienstes. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Es sprach sich rum. Man hörte von ihm. Ja? Und es heißt dann, er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Das war seine Heimatstadt. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus hatte die Gewohnheit, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Wusstest du das? Das ist eine gute Gewohnheit. Ja? Das ist eine gute Gewohnheit. So, und er wurde gebeten, etwas vorzulesen aus der Heiligen Schrift. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Und jetzt liest er vor, aus Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusetzen, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus hat diese Stelle ausgewählt, er hat diese Stelle gesucht, weil er wusste, dass sich diese Verheißung in ihm erfüllte. Er wusste, der Heilige Geist ist auf mir. Kurz vorher haben wir gelesen, wie der Heilige Geist auf ihn kam, bei seiner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer. Und Jesus hat das verstanden. Und er zitiert das hier und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, aus einem bestimmten Grund. Warum ist der Heilige Geist auf mir? Warum bin ich gesalbt? Und dann nennt er verschiedene Dinge. Was ist das Erste, was er sagt? Der Grund für diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Was ist das Erste, was er sagt? Armen gute Botschaft zu verkündigen. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was ist eine gute Botschaft für Arme? Was ist eine gute Botschaft für Arme? Manche denken, das ist eine Fangfrage. Irgendwas ist zu einfach. Was ist eine gute Botschaft für Arme? Deiner Armut kann begegnet werden. Es gibt eine Antwort auf deine Armut. Es gibt eine Antwort auf deinen Mangel. Du kannst freigesetzt werden von deiner Angst, zu kurz zu kommen. Das ist eine gute Botschaft für Arme. Das ist eine gute Botschaft, wenn du im Mangel bist, wenn du in Not bist, wenn du ohne Ressourcen bist. So, Jesus kam tatsächlich, um unserer Not zu begegnen. Und ich persönlich glaube, dass dieser Vers jeden Mangel und jede Armut in jedem Bereich unseres Lebens einschließt. Armut ist ein Fluch. Wir alle haben den Fluch verdient, weil wir alle uns von Gott abgewendet haben, weil wir alle unsere eigenen Wege gegangen sind. Aber Jesus hat den Fluch für uns getragen. Halleluja. Gute Nachricht für Arme. Amen. Gute Nachricht. Jawohl. So, und das bringt uns zu der Stelle, die wir vorhin gelesen haben, dass wir reich gemacht sind durch ihn. So, was machen wir mit unserem Reichtum? Was machen wir mit dem Reichtum, den er uns gegeben hat? Und wir haben schon darüber gesprochen, dass er natürlich möchte, dass unserer Not begegnet ist. Aber darüber hinaus sollen wir das, was er uns gegeben hat, benutzen, um den Bau seines Reiches zu unterstützen, um die Gemeinde zu unterstützen, in die er uns gesetzt hat. Aber darüber hinaus sagt die Bibel auch viel darüber, dass wir den Armen geben sollen. Wir haben das letzte Mal schon einige Stellen gelesen. Lass mich nur eine noch mal schnell zitieren. Im Sprüche Kapitel 28, Vers 27, da heißt es, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Wir müssen kurz den Begriff Arm noch mal definieren. Denn in unserer Gesellschaft bedeutet das Wort arm was anderes, als was es damals bedeutet und was es eigentlich in der Sprache der Bibel bedeutet. Wenn wir das Wort arm in der Bibel finden, bedeutet es mittellos. Mittellos, ohne Ressource und ohne Einkommen. So, das war ein absoluter Begriff in einer Zeit, wo es kein Sozialsystem gab. Arm war jemand, der alt war, der krank war, der keine Ersparnis in irgendeiner Art und Weise hatte und nicht in der Lage war, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und der keine Beziehungen hatte, keine Familie hatte, die ihn unterstützt hat und die für ihn gesorgt hat. Die Familie war das Sozialsystem der damaligen Zeit. Wir werden uns das heute noch ein bisschen mehr anschauen. So, das heißt, wenn wir dieser Definition folgen, müssen wir sagen, naja, in dem Sinne gibt es eigentlich keine Armen hier bei uns in Deutschland. Weil jeder irgendwo eine Art Grundversorgung hat, Grundsicherung. Da haben wir das letzte Mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, wie dieses System funktioniert. Und dass wir durch unsere Steuern das Sozialsystem unseres Staates unterstützen und damit einen großen Beitrag, also ich zumindest, einen großen Beitrag leiste zur Unterstützung der Armut oder der Armen in Deutschland. Ja? Und deswegen kann ich mich dafür entscheiden, auch mit Freude meine Steuern zu zahlen. Aber es gibt natürlich Armut im Sinne der Bibel tatsächlich auf dieser Welt. In Ländern der sogenannten Dritten Welt zum Beispiel. Und es ist gut, wenn wir die Ressourcen, die Mittel, die Gott uns gegeben hat, auch benutzen, um dieser Armut zu begegnen. Wenn wir das tun, deiner Tipp, lasst uns als erstes Gläubige unterstützen. Lass uns als erstes Brüder und Schwestern unterstützen in den Ländern, wo Not ist. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, da finden wir viel Aufforderungen an die Juden, ja, unterstützt die Armen, gebt den Armen und so weiter und so fort. Und das bezieht sich dort als erstes auf das eigene Volk, ja, auf die Armen, die unter euch sind. Das eigene Volk. Und ich glaube, das gilt für uns auch. Im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 10 finden wir eine ganz ähnliche Aussage. Da heißt es, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Allen gegenüber sollen wir das Gute bewirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollen allen gegenüber das Gute bewirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. So, wenn wir Menschen unterstützen, die wirklich im biblischen Sinne in Armut sind, dann lasst uns sicherstellen, dass wir als erstes diejenigen unterstützen, die unsere Brüder und Schwestern sind, die zu unserer Familie gehören, die Nachfolger von Jesus sind. Und darüber hinaus glaube ich, dass soziales Engagement auch in Ländern der Dritten Welt immer verbunden sein sollte mit der Verkündigung des Evangeliums. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Menschen unter uns, die punktuell in eine akute Notsituation geraten können. Und Gott möchte uns benutzen, auch ihnen zu begegnen. Ja? Irgendwas passiert, weiß ich, deine Waschmaschine geht kaputt und du hast nicht damit gerechnet oder dein Kühlschrank oder irgendeine Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast. Autorechnungen sind ein großartiges Beispiel dafür. Und Gott möchte uns benutzen, auch untereinander, wenn jemand in Not ist, dieser Not zu begegnen. Und ich hatte schon das letzte Mal diese Frage gestellt, soll ich jetzt allen von meinen finanziellen Problemen erzählen? Nein. Es ist viel schlauer, dem einen von deiner Not zu erzählen. Amen. So, und dann bringt das zur nächsten Frage. Ja, aber wenn ich jetzt niemandem davon erzähle, wie können die wissen, dass ich gerade in Not bin? Hast du mir zugehört? Wir haben es doch dem einen gesagt. Und er kann es jemand anderen weitersagen. Wir können alle von Gott hören. Stimmt's? Und wir sind gehorsam dem gegenüber, was wir hören von ihm. Das ist unsere Verantwortung. Wir leben in einer Welt, wo man mit einer bestimmten Perspektive schier überwältigt sein könnte von Armut und Mangel und Not, weil unter anderem auch viele Leute, sagen wir, das immer herausstreichen, ja. Sie nicht darüber sprechen, was sie haben, sondern was sie nicht haben, was sie gern noch hätten. Und das bedeutet, dass ständig Bedürfnisse präsentiert werden. Ich bin nicht die Antwort auf die Nöte dieser Welt. Und du bist es auch nicht. Wir sind ein Kanal und wir sind bereit, uns von Gott benutzen zu lassen. Wenn wir das nicht sehen und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir diese Last auf unsere eigenen Schultern nehmen, das kann uns schier depressiv machen. Weil egal wie viel du tust, egal wie viel du gibst, es scheint immer nicht genug zu sein. Könnt ihr das verstehen? Ja. So, du bist nicht die Antwort und ich auch nicht. Er ist die Antwort. Er ist die Quelle. Und es ist so wichtig, dass wir geleitet sind vom Heiligen Geist. Denn in diesem Bereich gibt es viel Manipulation auch. Es gibt Leute, die versuchen, andere auszunutzen. Die andere versuchen, zu ihrer Quelle zu machen. Und das produziert immer Enttäuschung. Manchmal versuchen Leute, vor allen Dingen aus der dritten Welt, mit mir Kontakt aufzunehmen über Facebook und in teilweise recht aufdringlicher Art und Weise Unterstützung von mir zu bekommen. Warum? Ja, weil ich in Deutschland bin. Deutschland ist ein reiches Land. Und dann bist du doch verpflichtet, von deinem Reichtum abzugeben, weil du hast viel und ich habe wenig. Also schick mir was. Grundsätzlich sehe ich meine Verantwortung, Menschen, die in Mangel sind, zu dienen. Aber ich darf mich nicht manipulieren lassen. Und es ist grundsätzlich falsch, wenn andere mich zu ihrer Quelle machen. Wenn andere denken, Ich bin die Quelle. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Mann, ich sag's nicht woher, aus Afrika auf alle Fälle, der mit dem ich mich dann auch immer mal geschrieben habe und so. Und als er dachte, er hätte dann in gewisser Weise so mein Vertrauen gewonnen, schrieb er mir, ob ich nicht sein Geschäft unterstützen könnte. Und er bräuchte dafür eine Videokamera und einen Laptop, aber nichts jetzt Altes, sondern was Hochwertiges möglichst. Und das möchte ich ihm doch bitte schicken. Lasst uns sensibel sein auf die Führung des Heiligen Geistes. Ich habe das letzte Mal schon erzählt. Ich habe jemanden einen Einkauf, einen relativ großen Einkauf bezahlt. Und später sagte mir jemand anders, ja, das ist ein Schnorrer, der nimmt andere aus und der manipuliert andere. Und ich habe mich trotzdem nicht schlecht gefühlt und ich habe das überhaupt nicht bereut, was ich da getan habe. Wisst ihr warum? Weil Gott zu mir gesagt hat, bezahl ihm den Einkauf. Stimmt das wirklich? Hatte der wirklich kein Geld mehr? War der wirklich zu mittellos? Keine Ahnung. Ich weiß, ich bin an der Stelle Gott gehorsam gewesen. Und das ist, worum es geht. So, lass uns schauen, dass wir uns nicht manipulieren lassen. Dass wir nicht andere zu unserer Quelle machen lassen. Dass wir nicht andere zu unserer Quelle machen. Gott ist unsere Quelle. Ja. Unweise Geldsachen können so viele Beziehungen zerstören. Habe ich auch das letzte Mal davon erzählt. Wir haben hier in der Gemeinde grundsätzlich das Prinzip, verleihe kein Geld in der Gemeinde. Das ist was, was ich euch ans Herz legen möchte. Verleihe kein Geld in der Gemeinde und bettel nicht Leute um ein Darlehen an in der Gemeinde. Wenn du in einer akuten finanziellen Not bist, darfst du gerne zu mir kommen, wir sprechen zusammen, wir beten zusammen und wir hören zusammen, was Gott tut, was Gott sagt, was er tun möchte. Aber ich möchte euch darum bitten, nicht auf andere zuzugehen, vor allem auf Leute, wo du denkst, naja, der könnte Geld haben. Ja? Schlag mal 1. Timotheusbrief auf Kapitel 5. Hier geht es um finanzielle Unterstützung und da ist viel, viel, viel praktische Weisheit drin. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. Ich hatte schon gesagt, zur Zeit der Bibel gab es kein staatliches Sozialsystem. Und hier finden wir viel Weisheit und viel Anweisung für Versorgung. Im Übrigen hatten wir ja vor kurzem dieses Projekt, wo wir Geld eingesammelt haben für diese Bibliothek in Bogota. Und ich bin dankbar für all euren Einsatz, für euren Eifer, für eure Großzügigkeit. Und Carlos und Chris werden demnächst nach Hause fliegen. Wann fliegt ihr?
Freitag.
Am Freitag. Gottes Segen für eure Reise. Und sie nehmen das Geld mit und geben das dort in die richtigen Hände, wo es gut verwaltet, gut eingesetzt wird und Menschen gedient wird. Menschen gedient wird, ihr habt das Video gesehen, Menschen gedient wird, die wirklich im biblischen Sinne bedürftig sind. Okay, im 1. Timotheus Kapitel 5, habt ihr gefunden? Wir fangen an in Vers 3. Hier, die Timotheusbriefe sind nicht Briefe an eine Gemeinde. Timotheus war ein Pastor zu der Zeit. So ist es ein persönlicher Brief, den Paulus, ein Apostel und Leiter, schreibt an einen jungen Pastor namens Timotheus. Und er gibt ihm unter anderem folgende Anweisungen. Im Vers 3 heißt es, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. In einer anderen Übersetzung heißt es, in der Zürcher Übersetzung heißt es, unterstütze die Witwen, die alleinstehend sind. Unterstütze die Witwen, die alleinstehend sind. Mit anderen Worten, Paulus sagt, jetzt gib nicht jeden, der kommt und die Hand aufhält. Das ist etwas, was wir sehen durch diesen ganzen Text durch. Gib nicht jeden, der kommt und die Hand aufhält. Die Gemeinden damals waren finanziell sehr gut ausgestattet durch die Großzügigkeit der Gläubigen. Viele Gläubige haben von ihrem Besitz, von ihrem Einkommen sehr, sehr, sehr großzügig in die Gemeinden gegeben. Als eine Hungersnot nach Jerusalem kam, ja, dann haben Gemeinden aus anderen Gegenden großzügige Opfer eingesammelt. Wir lesen davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und 9. Aber Paulus schreibt hier an dieser Stelle, unterstütze die Witwen, die alleinstehend sind. So, in der Elberfelder Übersetzung heißt es Ehre. Ehre bedeutet finanzielle Unterstützung. Darüber werden wir ein andermal noch mehr sprechen. Wir werden über das Thema Ehre im Zusammenhang mit Finanzen auch noch sprechen. Und dann heißt es in Vers 4, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. In der Guten Nachricht-Übersetzung heißt es in diesem Vers folgendermaßen, wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, muss sie von diesen unterstützt werden. Aber das sagt, sie muss von diesen unterstützt werden. Das ist also die Verantwortung der Familie. Es ist die Verantwortung der Kinder und Enkel. Die jüngeren Familienmitglieder sollen lernen, zuerst einmal ihre Pflichten gegenüber den eigenen Angehörigen zu erfüllen und ihrer Mutter oder Großmutter zu vergelten, was sie an ihnen getan hat. So gefällt es Gott. So, er sagt, check erstmal, ob die nicht tatsächlich noch andere Einkommensquellen haben. Gibt es da eine Familie, die eigentlich die Verantwortung haben? Und er spricht hier ganz klar auch die Familienmitglieder an und sagt, Leute, das ist göttliche Ordnung. Wir leben in einer Zeit, wo Familien auseinanderbrechen, wo es kaum noch irgendwo Verbindlichkeit gibt in Beziehungen, wo dieses Netzwerk Stück für Stück systematisch zerstört wird. Aber wir müssen diesem Trend nicht folgen. Familie war Gottes Idee. Ehe und Familie, das war Gottes Idee. Und Gott möchte, dass wir innerhalb unserer Familien Verantwortung füreinander übernehmen und uns gegenseitig unterstützen. Hier heißt es, so gefällt es Gott. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, dies ist angenehm vor Gott. Das gefällt Gott. Leute, das ist was ganz, ganz Praktisches. Das ist nicht super geistlich. Aber wenn wir das tun, gefallen wir Gott. Ja, aber mit meiner Familie rede ich nicht mehr. Echt? Ja, weil die alle so egoistisch und gemein sind. Vielleicht ist es notwendig, dass wir hingehen, dort wo Beziehungen zerbrochen sind und uns entschuldigen. Und um Vergebung bitten, wo wir was falsch gemacht haben. Wo wir an dem Zerbruch von Beziehungen schuld sind. Vielleicht ist es notwendig, dass wir von unserem hohen Ross heruntersteigen. Dass wir vergeben, wo andere uns gegenüber schuldig geworden sind. Vergebung ist eines der zentralen Themen der Bibel. Nicht nur, dass wir durch Jesus Vergebung unserer Schuld haben, sondern, was ist die Kehrseite der Medaille? Weiß es irgendjemand? Wow, dankeschön Benjamin. Einer, der die Bibel liest hier. Ja, dass wir anderen vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hat jemand das schon mal gehört? Weißt du, dass das kein frommes Gedicht ist, sondern dass das tatsächlich in der Bibel steht? Ja? Ein zentrales Thema. Warum? Weil Vergebung Beziehungen heilt. Weil Vergebung Beziehungen stärkt. Wir sollen mit Freundlichkeit und mit Barmherzigkeit und mit Nachsicht miteinander umgehen. Und dort, wo wir schuldig geworden sind an jemanden, da sollen wir hingehen und um Versöhnung bitten. Das fördert intakte Familien, intakte Beziehungen, wo wir zusammenhalten. Das ist so ein Wert, den wir für uns als Familie haben. Und meine Frau ist ein ganz großer Fan dieses Prinzips und ich finde das großartig. So, gestern Abend haben wir 2 Stunden lang mit unserem Sohn und seiner Frau telefoniert und es war nicht irgendwie so eine Pflichtübung, naja gut, müssen wir wieder mit den Eltern telefonieren oder so, ja, sondern es war einfach, ja, weil wir zusammengehören und weil wir füreinander da sind. So gefällt es Gott. So, und dann geht es weiter in Vers 5. Seid ihr noch bei mir? Wir lesen immer noch aus der Bibel. Langweilt euch das? Ist das okay? Gut. Weißt du, dass wir was lernen können, jedes Mal, wenn wir die Bibel aufmachen? Wir können was lernen. Vers 5. Die aber wirklich Witwen und vereinsamt, die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf die Unterstützung der Gemeinde. Steht nicht da? Ja, könnte man denken, ja? Hofft auf die Unterstützung des Staates. Ja, der Staat könnte ruhig ein bisschen mehr tun. Ne? Alles immer zu wenig, egal was er macht. Das kommt davon, wenn wir andere zur Quelle für uns machen. Die aber wirklich Witwe ist und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Tag und Nacht. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es an der Stelle, die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich allein gestellt sind. Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. So, Paulus schreibt hier, konzentrier dich nur auf die, die tatsächlich wirklich bedürftig sind. Und diejenigen, die das betrifft, die sollen folgende Einstellung haben. Die sollen nicht dich als ihre Quelle sehen. Sie sollen nicht die Gemeinde als ihre Quelle sehen, sondern was? Sie sollen fokussiert sein auf Gott. Amen. Sie sollen fokussiert sein auf Gott. Sie sollen fokussiert sein darauf, dass er die Quelle ist. Dass er der Versorger ist. Sie sollen auf ihn ihre Hoffnung setzen. Ja? Und wenn wir dann lesen, beten und flehen Tag und Nacht, das ist nicht so ein Wimmern. Ja? Gebet bedeutet, verbunden zu sein mit Gott. Gebet bedeutet, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und das ist die Qualität, nach der Timotheus Ausschau halten soll. Ja, er sagt, diese Leute, die sollst du unterstützen. Diese Art von Witwen, die sich in dieser Art und Weise qualifizieren. Vers 9, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist und eines Mannes Frau war. Es ist interessant, es gab ein Verzeichnis in der Gemeinde, wo Leute eingetragen wurden, die sich qualifizierten für diese soziale Unterstützung durch die Gemeinde. Und Paulus gibt schon mal so eine Altersgrenze, sagt 60 Jahre. Das war bis vor einiger Zeit das Renteneintrittsalter für Frauen in Deutschland. Interessant, ne? Ich glaube, dass es da eine Verbindung gab, als dieses System entwickelt wurde. Dass Leute schon die Bibel im Blick hatten, als sie das deutsche Sozialsystem etabliert haben. Und es ist nicht erst mit Beginn der Bundesrepublik. Dann heißt es, eines Mannes Frau war. So, das heißt, für unverheiratete Frauen gilt es nicht. Das ist nicht gemeint, sondern in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, außerdem muss sie ihrem Mann treu gewesen sein. Sie muss ihrem Mann treu gewesen sein. Weißt du, dass Treue ein Standard ist, ein biblischer Standard für Frauen und Männer? Die Frauen haben jetzt kurz geschluckt. Ja, absolut. Schau, das ist nicht kompliziert. Ja, das ist jetzt keine Atomphysik oder so. Ja, wenn wir eine gute und stabile Beziehung haben, eine gute und stabile Ehe, basiert auf bedingungsloser Treue unserem Partner gegenüber. Ja, und Untreue beginnt nicht irgendwo mit einem Seitensprung, sondern Untreue beginnt bereits in unserem Kopf. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat bereits die Ehe mit ihr gebrochen. So Treue beginnt in unserem Kopf. Und du sagst, na, ein Glück, ich bin Single, ich bin noch nicht verheiratet. Großes Problem. Großes Problem. Viele junge Leute heutzutage denken, naja, das Konzept gilt nicht mehr für mich oder treu muss ich dann sein, wenn ich dann wirklich in einer verbindlichen Beziehung bin oder wenn ich dann verheiratet bin. Aber solange sie nicht verheiratet sind, denken sie, sie können leben voller Unverbindlichkeit leben. Aber weißt du was? Was wir leben, unser Lebensstil prägt uns. Und wir werden nicht eines Tages an dem Tag, an dem wir gesagt haben, ja, ich will, dann am nächsten Morgen aufwachen und dann sind wir plötzlich ein völlig anderer Mensch und dann sind wir unserem Partner bedingungslos treu. Wir trainieren Treue jetzt. Ja, wir trainieren einen Lebensstil, der unser ganzes Leben uns begleitet. Du kannst jetzt ein Fundament dafür legen, dass du in Zukunft eine stabile, tragfähige Beziehung hast. Treue ist das absolute Fundament. So, egal was diese Welt dir sagt, egal was die Kultur dir sagt, von der du umgeben bist, egal was RTL2 dir sagt oder Facebook oder wer auch immer, ja, oder Dr. Sommer, weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Wir folgen den Maßstäben des Wortes Gottes. Amen. Wir folgen den Maßstäben des Wortes Gottes, weil wir Teil eines anderen Reiches sind. Und dieses andere Reich hat eine andere Kultur. Wir sprechen hier über die Ökonomie des Himmels, aber dieses Reich hat andere Maßstäbe, andere Richtlinien, hat eine andere Kultur in jedem Bereich, nicht nur im Bereich der Ökonomie. Und wir folgen den Prinzipien dieses Reiches. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Ich wollte das nur mal erwähnt haben, so ganz nebenbei. So, und dann geht die Qualifikation weiter. Jetzt schnallt euch an. Ja? Also, welche Voraussetzungen musste jemand erfüllen, der Unterstützung, finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde haben wollte. Wir haben gelesen in Vers 9, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, dann geht es weiter in Vers 10, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen Wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Betränkten Hilfe geleistet hat und wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es hier, und dafür bekannt sein, dass sie Gutes getan hat. Zum Beispiel, dass sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist, den Gläubigen die Füße gewaschen hat und Menschen, die in Not waren, geholfen hat. Mit einem Wort, sie muss sich in jeder Hinsicht bemüht haben, Gutes zu tun. Paulus schreibt ja an Timotheus, schau dir die Person genau an, die ihr finanziell unterstützen wollt. Das ist ein echter Schocker, oder? Wow, ich dachte, hier geht alles nur um Gnade und ich kann sündigen, wie ich will und so weiter. Ja, ist alles unter der Gnade. Die Gnade Gottes ist nicht ein Freifahrschein für Sünde. Die Gnade Gottes befähigt uns, frei zu sein von Sünde und das Richtige zu tun und das Gute zu tun. Vers 11, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Was bedeutet das? Ein Auslegungsversuch in der neuen Genfer Übersetzung. Jüngere Witwen nehmen nicht in das Verzeichnis auf, denn wenn das Verlangen nach einem Mann bei ihnen die Oberhand gewinnt, vergessen sie, dass sie durch die Aufnahme des Verzeichnisses eine Verpflichtung gegenüber Christus eingegangen sind und wollen wieder heiraten. Damit lastet dann auf ihnen der Vorwurf, ihrem zuvor gegebenen Versprechen untreu geworden zu sein. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es gab da halt bestimmte Formalitäten, wie man das gehandhabt hat. Und dann sagt er über diese jüngeren Witwen, Vers 13, zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. Es gibt ein deutsches Sprichwort, ich weiß nicht, ob das für die deutschen Muttersprachler jetzt verständlich ist, aber ein deutsches Sprichwort, das sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang bedeutet nichts tun, ja? Und das ist der Beginn von allen Laster, also bösen, falschen Dingen, ja? Habt ihr auch im Spanischen? Okay, sag's bitte auf Spanisch. Alles klar, ja? Das ist, worüber wir sprechen hier, ja? Und Leute, wenn ich mich umschaue in unserer Gesellschaft, ich sehe das so viel. Ich sehe das so viel. Leute haben so viel Zeit und verschwenden ihre Zeit auf dramatische Art und Weise. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, außerdem gewöhnen sie sich an das Nichtstun. So, mit anderen Worten, sich an Nichtstun zu gewöhnen, ist keine Tugend, ist nicht etwas, was uns die Bibel empfiehlt. Sie gewöhnen sich ans Nichtstun, verbringen ihre Zeit bald in diesem Haus und bald in jenem. Mit anderen Worten, sie halten andere von der Arbeit noch ab, ja, und gehen ihnen auf die Nerven und wollen von ihnen beschäftigt werden oder betreut werden oder was weiß ich. Und damit nicht genug. Sie werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten. Es ist nicht gut, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen. Manchmal, wenn ich Sachen auf Facebook lese, da kräuseln sich mir die Nackenhaare. Ja? So jemand macht eine ganz unschuldige Bemerkung, ganz unschuldigen Kommentar. Und dann 35 Kommentare von anderen Leuten, ja, die ihre Meinung abgeben, ob das, was die Person nun gesagt hat, richtig war oder nicht, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, was sie da tut. Haben die nichts Besseres zu tun? Haben die nicht irgendwelche eigenen Angelegenheiten, um die sie sich kümmern können? Ja? Und dann geht es gleich weiter und reden über Dinge, die sie nichts angehen. Reden über Dinge, die sie nichts angehen. Oder, wie es in der Schlachtübersetzung heißt, reden, was sich nicht gehört. Wow. So. So, offensichtlich ist das Wort Gottes ziemlich streng, wenn es um die Qualifikation für regelmäßige finanzielle Unterstützung geht. Und Paulus sagt, als erstes check, ob Leute sich überhaupt dafür qualifizieren. Ja. Check, ob sie nicht eine andere Einkommensquelle haben. Wenn sie Familie haben, soll sich Familie kümmern. Die ist dazu verpflichtet. Als zweites check den Lebenswandel der Person. Als drittes check ihr Alter. Das ist ziemlich streng. So, worüber sprechen wir hier? Wir sprechen darüber, dass wir uns nicht manipulieren lassen. Dass wir uns nicht verpflichtet fühlen, nur weil irgendjemand die Hand aufhält. Seid ihr bei mir? Ja? Wir fühlen uns nicht verpflichtet, nur weil irgendjemand die Hand aufhält. Gleichzeitig sollen wir unser Herz nicht verschließen vor der Not anderer. Aber wir sollen geleitet sein durch den Heiligen Geist. Die Bibel hat noch mehr zu diesem Thema zu sagen, aber wenn ich jetzt weitermache, dann kommen wir weit über die Zeit. Und ich denke, es ist schon einfach genügend gesagt worden heute, um das mal zu verdauen. Stimmt ihr mir zu? Ja. Das nächste Mal werden wir sprechen, was sind eigentlich die Ursachen von Armut? Das ist mein nächster Punkt. Was sagt die Bibel über die Ursachen von Armut? Und Ursachen meine ich jetzt nicht Naturkatastrophen oder so irgendwas Äußeres, ja, so ein Schicksal, sondern die Bibel nennt Dinge, die durch uns beeinflussbar sind, die durch mich direkt beeinflussbar sind, die zu Armut führen können. Wäre es nicht gut, diese Dinge zu kennen und zu vermeiden? Gut, alle, die genickt haben, sind herzlich eingeladen nächsten Sonntag. Ich denke, wir werden bei diesem Thema weitermachen. Ah, was für ein spannendes Thema. Lasst uns aufstehen und zusammen beten.